Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet die Naivität in der Verkündigung. Was meine ich mit Naivität in der Verkündigung? Zum einen, dass wir uns als zu diesem Dienst Berufene voll und ganz auf die Leitung des Heiligen Geistes verlassen dürfen. In erster Linie jedoch meine ich damit einen gewissen Starrruhm auf der Kanzel und die daraus folgende Überheblichkeit, die Haltung, ich kann und weiß alles, sowie schließlich falsche Voraussetzungen bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Zunächst gehört zu diesem Dienst selbstverständlich eine Berufung. Dem Epheserbrief, Kapitel 4, zufolge hat Christus Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben, damit die Heiligen ausgerüstet werden, ihren Dienst tun und der Leib Christi erbaut wird. Demnach kann kein Segen auf der Verkündigung des Wortes Gottes ruhen, wenn wir meinen, wir hätten etwas zu sagen oder uns als berufene Verkündiger fühlen. Auch vermeintlich gute Rhetorik ist kein Beleg dafür. Vor allem bildet das Wort Gottes die Grundlage der Verkündigung, nicht eine Schlagzeile aus der Tageszeitung, nicht ein Zitat Goethes und schon gar nicht eine politische Meinung oder Verse aus einem Liederbuch. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Dabei sind wir in dem Dienst stets ein Werkzeug des Heiligen Geistes. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums zeigt der Herr Jesus es deutlich auf. Er sagt zu seinen Jüngern, dass sein Fortgehen vorteilhaft ist, weil sonst der Beistand nicht zu ihnen kommen würde. Wenn er aber kommt, wird er die Welt in drei Punkten überführen. Von der Sünde, weil die Menschen nicht an ihn glauben. Von Gerechtigkeit, weil er zum Vater geht und nicht mehr sichtbar ist. Und von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er hat noch vieles zu sagen, was die Jünger jetzt nicht ertragen können. Doch der Geist der Wahrheit wird sie in die ganze Wahrheit führen, nicht aus sich selbst reden, sondern das wiedergeben, was er hört und künftig Geschehenes verkünden. Es wird deutlich, dass der Heilige Geist uns bei der Vorbereitung und Gestaltung der Verkündigung hilft. Deshalb sind Gebet und sorgfältiges Bibelstudium unerlässlich. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Das Buch Jeremia, Kapitel 15, Vers 16. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Der 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5. In diesem Vers kommen beide, das Wort und der Heilige Geist, zusammen. Im Grundtext umfasst der Begriff Gewissheit eine vollständige und unerschütterliche Überzeugung. Selbstverständlich müssen wir uns immer wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und es gründlich studieren. Dabei können Studienbibeln, Kommentare und weitere Fachbücher sehr hilfreich sein. William Kelly, 1821 bis 1906, ein nordirischer Theologe und Autor, war ein führender Lehrer der Brüderbewegung. Seine legendäre Bibliothek umfasste etwa 15.000 Bände und brachte rund 17 Tonnen auf die Waage. Auf Anregung des Erzbischofs von York wurde sie der Stadt Middlesbrough vermacht. Das lasse ich vorerst so stehen. Ein Theologiestudium oder der Besuch einer Bibelschule belegen nicht zwangsläufig eine Qualifikation. Sie sind jedoch durchaus eine gute Grundlage. Wenn wir Paulus und Petrus betrachten, fällt ein Unterschied auf. Paulus war Pharisäer, ein gelehrter jüdischer Theologe, Petrus hingegen ein einfacher Fischer. Und dennoch lesen wir in der Apostelgeschichte Folgendes über ihn. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 17. Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Damit hatte er gewissermaßen die beste Bibelschule der Welt besucht. Dennoch gab es etwas, das er mit Paulus gemeinsam hatte. Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel. Die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 8. Und genau das haben Petrus und Paulus gemeinsam. Sie ließen sich vom Heiligen Geist leiten und gebrauchen. Das können wir sehr gut in der Apostelgeschichte nachlesen. Dann ist vorrangig der Herr Jesus selbst das Thema der Verkündigung. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23. Aus den Evangelien können wir viel darüber lernen, wie Jesus lehrte. In der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel können wir außerdem nachlesen, wie sie das Wort Gottes verkündeten und die Gemeinde lehrten. Wir predigen nicht über uns selbst und rücken uns nicht in den Mittelpunkt. Wir sind keine Superheilige und missbrauchen die Kanzel nicht als Bühne für eine fromme Show. Auch steht das Geld nicht im Vordergrund und wir sollten wachsam sein, wenn wir allzu aufdringlich darum gebeten werden, für den Verkündiger oder sein Werk zu spenden. Der Apostel Paulus zeigt unmissverständlich die richtige Haltung. Wir haben uns von allen beschämenden Heimlichkeiten losgesagt. Wir arbeiten weder mit Tricks noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern lehren die Wahrheit ganz offen. Dadurch empfehlen wir uns vor den Augen Gottes, dem Gewissensurteil aller Menschen. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2, gelesen nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Wir sind letztlich nur Werkzeuge Gottes. Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Gott, vor Gott reden wir in Christus. Auch der 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17. Interessant sind die Kapitel 11 und 12 des 2. Korintherbriefes. Hier sieht sich der Apostel Paulus gezwungen, sich gegen die sogenannten ausgezeichneten Apostel, die Superheiligen, zu verteidigen. Obwohl er in der Rede ungeschickt erscheine, mangele es ihm nicht an Erkenntnis, er sei der Gemeinde gegenüber offen. Er fragt, ob es ein Fehler gewesen sei, sich selbst zu erniedrigen, weil er ihnen das Evangelium unentgeltlich verkündigte und erklärte, er habe andere Gemeinden beraubt, indem er von ihnen Lohn annahm, um sie zu versorgen. Als er aber bei ihnen war und Mangel litt, belastete er dennoch niemanden. Sein Unterhalt wurde von Brüdern aus Makedonien gedeckt und er will auch künftig niemanden beschweren. Paulus war also kein großer Rhetoriker. Er nutzte niemanden aus und prahlte weder mit seinem Leben noch mit den Ereignissen während seiner Missionsreisen. Zudem sprach er offen über seine Schwächen und Krankheiten. Ich denke, das spricht für sich. Daraus können wir viel lernen. Es gibt jedoch noch einen Punkt, vor dem wir uns hüten sollten. Auf keinen Fall dürfen wir die Verkündigung dafür missbrauchen, Menschen zu manipulieren oder zu beeinflussen, nur weil wir ein großartiges Bekehrungserlebnis erwarten. Wir können die Menschen nicht zum Glauben zwingen. Der Glaube ist stets freiwillig und eine persönliche Entscheidung, die, wie wir bereits wissen, durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Siehe das 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Gerade in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Apostel oft großen Widerständen ausgesetzt waren und nicht alle das Evangelium mit Begeisterung annahmen. Im Gegenteil. So warnt Paulus zum Beispiel Timotheus in seinem 2. Brief vor Alexander dem Schmied, der ihm großes Unrecht getan hat und dem der Herr vergelten wird, man solle sich vor ihm hüten, weil er ihren Worten heftig widersprochen hat. Selbst der Herr Jesus erfuhr Ablehnung und konnte nicht wirken, wenn die Menschen es nicht wollten. und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Das Matthäusevangelium, Kapitel 13, Verse 57 bis 58. Es lag nicht an mangelnder göttlicher Macht. Menschliche Bosheit kann sie nicht beschränken, sondern daran, dass er niemanden segnet, der seinen Segen nicht will. Er erfüllt keine Bedürfnisse, die Menschen nicht haben, und heilt nicht jene, die sich weigern, als krank angesehen zu werden. Von den Aposteln lernen wir, dass wir uns lediglich als Werkzeuge Gottes zur Verfügung stellen und dabei unserem Beistand, dem Heiligen Geist, vertrauen. Wir stellen uns demütig zurück und stellen den Herrn Jesus in den Vordergrund. Als Gesandte Christi rufen wir zur Umkehr auf und bitten im Namen Christi darum, die von Gott angebotene Versöhnung anzunehmen. Das ist die gute Naivität in der Verkündigung. Zum Abschluss soll ein Punkt nicht unerwähnt bleiben. Zum Berufensein, zur Verkündigung gehört zunächst das Gerufenwerden. Die Wahrheit selbst wird sich auch in einer naiven Verkündigung letztlich in unserem Leben offenbaren. Wenn wir das leben, was wir verkünden, zeigen wir, dass wir tatsächlich die Wahrheit sprechen. Oder, wie der Herr Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Amen.